Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Na, wie ist die Stimmung so bei euch? Erster Tag vom Lockdown Light oder Wellenbrecher, egal wie man das jetzt nennt. Es fühlt sich seltsam an, oder? Ja, und wir können anders als im Frühjahr noch nicht mal darauf hoffen, dass die Tage ab jetzt länger werden. Leider nein, leider gar nicht. Aber hey, wir sind nicht dafür da, um schlechte Stimmung zu machen, das wollen wir nicht. Aber ich glaube, dass es gefühlsmäßig bei ein paar von euch ein bisschen trübe ist. Und damit liege ich wahrscheinlich nicht falsch. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein damit seid. Ich fühle mich heute ehrlich gesagt auch eher so lala. Wir navigieren euch natürlich trotzdem durch den Tag. Und ja, es geht auch um Corona im frischen Podcast vom Update heute am 2. November. Wie sieht eigentlich die Lage aus auf den Intensivstationen? Darüber habe ich gesprochen mit Markus Heinrich, der ist Intensivpfleger.
Dass man sich natürlich von anderen Stationen Personal holt, das haben wir schon ausprobiert. Die können aber keine Patienten alleine betreuen. Die sind examiniertes Pflegepersonal, jeder ist in seinem Fachbereich zuständig und auch gut. Aber im Intensivpflegebereich ist es eben halt so, dass die nicht einfach die Patienten betreuen können. Da muss einer von uns daneben stehen.
Sollte es zu viele Covid-19-Patienten geben, dann müsste man eben Personal von anderen Stationen einsetzen. Und das sieht der Markus kritisch. Er erklärt euch gleich ausführlich, warum. Weiteres Thema bei uns ist die Wahl in den USA. Das Wahlsystem aus unserer Sicht ist ja schon recht komplex. Senat, Kongress, Wahlmänner und Wahlfrauen und so weiter und so fort. Blicken die WählerInnen in den USA da eigentlich selbst noch durch?
Natürlich lernt man das auch in der Schule, aber wenn man sich nicht wirklich für Politik interessiert, dann vergisst man das auch wieder und dann geht man einfach wählen und denkt, weil auf dem Wahlzettel auch Biden-Harris oder Trump-Pence steht, dass man jetzt direkt für die gewählt hat. Und dann weiß man gar nicht genau, wie diese Mechanismen sind.
Das ist Christian Lammert, der lehrt an der FU Berlin. Wir gucken mit ihm genauer drauf, über was am 3. November eigentlich noch abgestimmt wird. Es geht nämlich nicht nur um den Präsidenten. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Restaurants, Kneipen, Fitnessstudios sind wieder geschlossen und das für den gesamten November. Seit heute gelten wieder viele Beschränkungen und zwar deutschlandweit. Treffen dürfen sich nur noch Personen aus zwei Haushalten und das auch nur, wenn es nicht anders geht. Das hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel heute nochmal deutlich gemacht. Sie hat sich in der Bundespressekonferenz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten gestellt. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, du hast diese Fragerunde für uns verfolgt. Was für einen Eindruck hat die Kanzlerin gemacht auf dich?
Ja, dass es wirklich ernst ist und dass die aktuelle Corona-Situation ihr auch große Sorgen macht. Sie hat immer wieder betont, dass die Beschränkungen jetzt nichts sind, was sich die Politik ausgedacht hat, sondern eben eine Reaktion auf das Virus und die stark steigenden Zahlen. Und ob diese Zahlen wieder fallen können, das hänge eben von uns allen ab.
Kein Mensch hat sich sowas gewünscht. Nur wir können ja nicht zusehen, wie wir dann sozusagen Menschenleben opfern, wie wir die Überlastung unseres Gesundheitssystems machen. In diese Situation möchte ich nicht kommen. Das möchte ich auch Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten und Betroffenen nicht zumuten.
Ja, sie hat auch nochmal deutlich gemacht, innerhalb von 10 Tagen hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen verdoppelt. So könne es einfach nicht weitergehen. Die Gesundheitsämter sind ja jetzt schon überlastet und kriegen die Kontaktverfolgung nicht mehr so richtig hin. Und wenn die Zahlen weiter steigen, dann sind auch die Krankenhäuser eben bald überlastet.
Heißt also für alle von uns, Kontakte einschränken, weniger Familie treffen, weniger Freunde treffen.
Ja, das waren ihre Appelle, die sie mehrfach wiederholt hat. Von 4 Kontakten müssten 3 vermieden werden, sagte sie. Angela Merkel wirkte sehr konzentriert, aber irgendwie auch ein bisschen angefasst bei dieser Pressekonferenz. Sie hat auch wieder daran erinnert, dass sie Physikerin ist, also an ihre wissenschaftliche Ausbildung und auch daran, wie wichtig ihr eben der wissenschaftliche Rat ist. Aber sie hat auch in einem Moment so ein bisschen Menschlichkeit gezeigt, als sie sich einmal ein bisschen verstolpert hat.
Insofern, sage ich mal, habe ich ein bisschen in Rage geredet.
Ja, die Bundeskanzlerin ist ja jetzt nicht für ihre emotionalen Ausbrüche bekannt. Nein. Aber sie zeigte eben doch ganz klar, dass sie die Sorgen der Kulturlandschaft, der Restaurants oder auch der Eltern verstehen kann und hat auch nochmal gesagt, es gibt ja Unterstützung vom Bund und diese Beschränkungen jetzt wären eben die beste Möglichkeit, um irgendwie durch den November zu kommen.
Ich habe mir das vorhin auch eine Viertelstunde angeguckt, Ines, und mein Eindruck ist ähnlich wie deiner. Also sie war für ihre Verhältnisse, wo sie ja sonst immer sehr zurückgenommen ist und eben nicht emotional, war sie schon sehr aufgewühlt, Angela Merkel, in einigen Statements. Dann wird's, lass uns noch mal gucken, Dezember und Weihnachten wie aussehen? Besser? Also das war ja das Argument eben, als diese Beschränkungen beschlossen wurden. Was hat die Kanzlerin dazu gesagt?
Na, so richtig festlegen wollte sie sich eben nicht. Ne? Aber ja, das ist eben die Hoffnung, wenn wir uns jetzt alle zusammenreißen und sich alle an die Beschränkungen halten und weniger Leute treffen, Kontakte vermeiden, Abstand halten und so weiter, dass dann die Zahlen wieder sinken könnten und dann wäre an Weihnachten vielleicht wieder ein bisschen mehr möglich.
Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein.
Eine Glaskugel hat Angela Merkel natürlich auch nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt ein ganz bisschen, was jetzt passiert, wenn dieser Effekt jetzt durch die Beschränkungen im November doch nicht ganz so groß sein wird, wie erhofft. Also die Zahlen vielleicht doch nicht so deutlich sinken werden. Der Winter ist ja einfach noch lang. Das hat sie auch gesagt. Da ist dann noch, selbst nach Dezember, noch Januar, Februar, wahrscheinlich bis Mitte März, kann es dann noch dauern, bis es dann endlich mal wieder so ein bisschen Frühling wird.
Ja, roundabout so ungefähr 4 Monate. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute bei einer Pressekonferenz den Fragen der JournalistInnen gestellt, am ersten Tag der strengen Corona-Beschränkungen. Aktuelle Infos dazu von Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In 2 bis 3 Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen und das können wir gar nicht mehr verhindern. So schätzt Gerald Gass heute die Lage ein. Das ist der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Infektionszahlen steigen weiter in Deutschland. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, meldet heute rund 12.000 Neuinfektionen. Wahrscheinlich sind sogar ein bisschen mehr. Das ist ja immer so, wenn das Wochenende dazwischen liegt, dann werden die Daten ein bisschen zeitverzögert übermittelt von den Gesundheitsämtern. Wir wollen im Update mal wissen, wie die Situation denn eigentlich gerade ist auf den Intensivstationen. Und darüber habe ich gesprochen mit Markus Heinrich, der ist Intensivpfleger in der Asklepios-Klinik Barmbek, das ist in Hamburg. Markus, vor einer guten Woche hast du schon mal mit dem Deutschlandfunk gesprochen und da hast du gesagt, wir fühlen uns gut vorbereitet. Seitdem sind die Neuinfektionen ja doch sehr schnell angestiegen. Entsprechend mehr Menschen kommen jetzt auf die Intensivstationen. Fühlst du dich immer noch gut vorbereitet?
Bisher schon. Ich habe heute ein kleines Update aus der Klinik bekommen, weil ich jetzt heute erst in den Nachtdienst gehe, ein paar Tage nicht da war, tatsächlich da, wo ich mal frei hatte. Mhm. Und die Fallzahlen nehmen doch jetzt schon drastischerweise zu. Als ich gegangen bin, waren das so, was ich erzählen kann, so 3 Patienten. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr geworden.
Was heißt ein bisschen mehr?
Ja, es hat sich verdoppelt so ungefähr. Die Patienten werden verlegt, werden bei uns aufgenommen. Das geht auch in einem schnelleren Wechsel. Also genauere Zahlen hätte ich da nachher erst, wenn ich dann tatsächlich meinen Dienst antrete.
Okay, aber schon eine Steigerung, das weißt du jetzt von deinen Kollegen aus der Klinik. Wie ist das denn überhaupt? Wie viele Patienten und Patientinnen betreust du denn in einer Schicht? Und ändert sich das, wenn mehr Covid-Patienten kommen?
Also bisher betreue ich 2 bis 3 Patienten, sei es den, ich sage immer standardmäßig, den normalen Intensivpatienten oder halt auch den Covid-Patienten. Das sind ungefähr immer 2 bis 3. Der Respekt an die anderen Kollegen aus anderen Krankenhäusern, die natürlich noch mehr betreuen müssen, aber das wird wahrscheinlich auch auf uns irgendwann so zukommen, ja.
Und ist das etwas anderes, ob du jetzt, ich zitiere dich jetzt mal von gerade, normale Intensivpatienten betreust oder Covid-19-Patienten? Ist das ein anderer Aufwand oder ist es ähnlich?
Es ist teilweise ähnlich. Natürlich habe ich einen höheren Aufwand, je nachdem. Also ich muss mich ja komplett einkleiden mit meiner Maske, die ich aus meiner Box rausholen muss, mit meiner Brille und so weiter. Natürlich kennen wir das von anderen hochinfektiösen Keimen, die vorher auch schon auf Intensivstationen waren, natürlich auch. Aber es ist schon ein Mehraufwand, sich dafür anzuziehen und auch wieder auszuziehen. Wir machen den Body-to-Body-Check. Das heißt, man guckt seinen Kollegen nochmal an, der sich gerade anzieht, so hey, das ist noch nicht richtig zukommen, ich mache dir das eben noch zu. Da gucken wir auch auf uns selber ganz viel.
Im Moment gibt es ja noch genug freie Intensivbetten in Deutschland, aber es werden eben Stück für Stück auch weniger. Vor allem mangelt es aber wohl eben an Intensivpflegepersonal. Da waren zumindest die Gesundheitsexperten vor. Ja, sagst du jetzt gerade auch so schon. Mhm. Jetzt ist ja geplant, dass Pflegepersonal von anderen Stationen auf die Intensivstationen dann zu schicken. Wie gut klappt das deiner Erfahrung nach oder wie sinnvoll ist das?
Ja, ich fange da mal ein bisschen weiter vorne an. Das Problem haben wir ja nicht erst seit diesem Jahr. Das gibt es ja auch schon viel länger. Und es gab auch eine Gesetzesregelung, dass eine Intensivkraft 2 Patienten betreuen soll. Das ist bisher noch nicht ganz durchgekommen, aber das ist vom Gesetzgeber für dieses Jahr angedacht gewesen oder auch schon letztes Jahr, weil wir eben halt das Problem haben, dass wir zu viele Patienten irgendwann betreuen.
Also generell habt ihr zu wenig Leute eigentlich,
ja,
die sich um die
Intensivstationen, die ich bisher kenne, ja. Mhm. Und dass man sich natürlich von anderen Stationen Personal holt, das haben wir schon ausprobiert, dass von den Normalstationen Kollegen zu uns runterkommen, die können aber keine Patienten alleine betreuen. Die sind examiniertes Pflegepersonal, jeder ist in seinem Fachbereich zuständig und auch gut. Aber im Intensivpflegebereich ist es eben halt so, dass die nicht einfach die Patienten betreuen können. Da muss einer von uns daneben stehen. Die Einarbeitung bei uns für die ehemaligen Gesundheits- und Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen ging 2 bis 3 Monate. Jetzt heißt es ja Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Mhm. Wir haben auch andere Kollegen aus anderen Bereichen, die eben halt auch 6 Monate eingearbeitet werden. Die Einarbeitung ist sehr lang. Wir können uns auch noch spezialisieren mit einer Fachweiterbildung, die nochmal weiterhin 2 Jahre geht. Und deswegen ist es leider nicht einfach, mal eben zu sagen, wir holen aus anderen Stationen, anderen Bereichen Kollegen auf die Intensivstationen. Da sind genug Leute da, die das Beatmungsgerät und auch die Medikamente, die den Kreislauf aufrechterhalten, die Dialysegeräte betreuen können, die spezielle Beatmungsformen kennen und auch Blutwerte analysieren können. Natürlich haben wir auch einen Ärztemangel, den haben wir auch erst nicht seit gestern und den gibt es auch auf den Intensivstationen leider schon länger. Also ich arbeite schon strukturiert in meinem Bereich natürlich auch alleine, muss natürlich mir immer von dem Arzt die Bestätigung, das Okay holen, aber ich muss eben halt auch gewisse Entscheidungen schnell und alleine treffen.
Ja, du brauchst die Erfahrung. Du bist, genau, du hast die Erfahrung und du bist eben auch auf deinem Gebiet ein Experte, ganz klar. Das heißt, das ist theoretisch gut gedacht, wenn ich dich richtig verstehe, also andere Leute dann eben mit rüberzuziehen auf die Intensivstation, aber praktisch ist es gar nicht wirklich umsetzbar, weil ihr braucht einfach eine Zeit, bis ihr die neuen Kollegen eingearbeitet habt und so weiter und so fort. Das ist nichts, was sich innerhalb von 2 oder 3 Tagen einfach erledigen lässt.
Nee, auf keinen Fall. Und deswegen, jeder hat sich seinen Bereich ja nach seinem Examen auch ausgesucht, in dem er arbeiten möchte. Und jetzt Kollegen runterzuholen auf Intensivstationen, die eventuell auch gar nicht zu uns möchten, was man ja auch völlig verstehen kann, wenn es Leute gibt, die sagen, nein, das ist überhaupt nichts für mich, ich möchte da nicht arbeiten, muss man das ja auch respektieren. Und wie gesagt, diese Einarbeitung, das dem mal eben zwischen Tür und Angel zu machen, halte ich als hochgradig gefährlich. Und das muss auch nicht sein.
Mit welchen Gedanken, Markus, gehst du denn eigentlich so in die nächsten Wochen? Von Monaten möchte ich noch gar nicht sprechen. Was hast du da so für ein Gefühl?
Ja, stell mir schon auf ein bisschen mehr Arbeitsaufwand auf jeden Fall ein bisher.
Das klingt ja noch relativ verhalten optimistisch. Was heißt ein bisschen mehr Arbeitsaufwand?
Ja, also dass ich schon mehrere Patienten betreuen werde und dass es halt auch bei uns wahrscheinlich ein bisschen stressiger wird auf Station. Oder es wird auf jeden Fall stressiger. Man hat ja Anfang des Jahres, jetzt hoffentlich ist das jetzt keine falsche Information mehr, sind unsere Dienstzeiten auch ausgeweitet worden. Und ich möchte natürlich keine Fälle wie in Italien haben, wo ich in der Klinik übernachten muss, im schlimmsten Falle. Und dass ich 12-Stunden-Schichten mache und aus diesen ISO-Klamotten nicht mehr rauskomme, das möchte ich natürlich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel zu Hause eine Frau, die 3 Wochen vor Entbindung steht. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig.
Markus, dann drücke ich dir und allen, die dazugehören, Family und so weiter, die Daumen für die nächsten Wochen und bedanke mich, dass du uns hier einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Danke dir, Markus.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist kompliziert mit den Wahlen in den USA. Man kann Präsident werden, ohne die Mehrheit aller Stimmen zu haben. Oder man wird zwar mehrheitlich gewählt und trotzdem kann man seine Ideen dann nicht umsetzen. Warum das so ist, um das besser zu verstehen, ich habe nachgefragt bei Christian Lammert. Der ist Politologe an der Freien Universität Berlin, kennt sich bestens aus mit dem Wahlsystem in den USA. Und er kann uns jetzt genauer erklären, über was morgen abgestimmt wird. Es geht auch, aber eben nicht nicht nur um die Wahl zum Präsidenten. Herr Lammert, wir sprechen immer von Präsidentschaftswahlen in den USA. Dabei wird der Präsident ja gar nicht direkt gewählt. Wie läuft das ab?
Ja, das sind eigentlich, wenn man sich das Wahlsystem in den USA mal anguckt, nicht eine Wahl, in der Präsident gewählt wird, sondern 50 Wahlen, nämlich in jedem Bundesstaat eigentlich eine eigene Wahl, weil in jedem Bundesstaat die Bürger und Wähler sogenannte Wahlmänner oder Frauen wählen, die sich dann einen Monat nach der Wahl zusammensetzen, virtuell, und ihre Stimmen abgeben für einen bestimmten Kandidaten oder eine Kandidatin. Das Ganze hat noch eine Besonderheit im amerikanischen Wahlsystem, weil fast alle Bundesstaaten nach dem Winner-Takes-All-Prinzip abstimmen und entscheiden. Das heißt, sobald ein Kandidat eine Kandidatin 51% hat, wenn zwei im Rennen sind, bekommt er oder sie alle Wahlmännerstimmen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel in Florida würde man mit einer knappen Mehrheit alle Wahlmännerstimmen bekommen. Und das kann natürlich dann zu so einem verzerrten Wahlergebnis führen, wie wir es auch schon 2016 gesehen haben, dass Trump zwar das Popular Vote, also die allgemeine Abstimmung, wenn man sich nur die gezählten Stimmen anguckt, verliert. Aber beim Electoral College Vote, also bei der Anzahl der Wahlmänner und Frauen, gewinnt.
Da dann eben gewinnt, genau. Wir müssen aber noch mal gucken, Herr Lammert, es gibt ja noch weitere Abstimmungen am 3. November. Ne? Was ist denn da noch alles auf dem Wahlzettel?
Ja, ganz wichtig für Washington, es wird im Kongress auch gewählt. Das heißt, das komplette Abgeordnetenhaus, alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden neu gewählt. Und immer ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren werden neu gewählt. Durch Nachwahlen in diesem Jahr sind das von den 100 Senatssitzen, werden 35 neu besetzt. Und das Besondere in diesem Jahr ist eben, dass die Demokraten eigentlich ganz gute Chancen haben, hier wieder aufzuholen, weil sie müssen nur 12 Senatssitze verteidigen, während die Republikaner 23 Senatssitze verteidigen müssen. Und in einigen sieht es eben sehr, sehr eng aus für die Republikaner. Das ist in 7 Bundesstaaten, wo die Demokraten wirklich auf Schlagdistanz sind in Umfragen. Und können sie mehr als 3 oder 4 Sitze gewinnen, dann könnten sie eben eine Mehrheit im Senat bekommen.
Und das kann dann politisch auch entscheidend sein?
Das hat massive Konsequenzen, weil ein Präsident eigentlich ohne den Kongress kaum handeln kann. Er braucht beide Kammern, um Gesetzesinitiativen durchzukriegen. Hat er das nicht, spricht man in den USA von Divided Government und nicht Unified Government. Und dann unter diesem Kontext der extremen parteipolitischen Polarisierung ist es für einen Präsidenten ziemlich schwierig, Mehrheiten im Kongress zu bekommen. Und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit Exekutiv Anordnungen zu regieren, und die sind nur begrenzt einsetzbar. Man kann also keine großen Reformen umsetzen, wenn man nicht den Kongress auf seine Seite bringt.
Wie sind denn die Prognosen eigentlich? Also Repräsentantenhaus ist ja derzeit demokratisch geführt, der Senat republikanisch. Kann man da schon so eine Tendenz ausmachen oder völlig ungewiss?
Also es ist genauso ungewiss wie auch die Präsidentschaftswahl. Und viele Umfragen zeigen aber, sollte sich andeuten, wie in den jetzigen Umfragen, dass Biden klar vorne liegen sollte, zumindest beim Popular Vote. Das hat immer so einen Effekt, dass dann auch die Demokraten besser bei den Kongresswahlen abschneiden. Und wenn man sich die Umfragen momentan anschaut, sieht es für die Demokraten nicht schlecht aus, dass sie die Mehrheit im Abgeordnetenhaus auf alle Fälle behalten können und im Senat eventuell eine knappe Mehrheit gewinnen können, weil einige Rennen doch sehr überraschend sehr, sehr eng sind. Und das hieße, sie könnten dann eine Blockadepolitik im Kongress machen, sollte Trump gewinnen, oder aber Biden unterstützen, und dann könnten wir große Reformprojekte sehen.
Herr Lammert, dieses Wahlsystem in den USA scheint von unserer Warte aus zumindest dann doch relativ komplex. Wie gut oder schlecht blicken die US-WählerInnen eigentlich durch dieses System durch?
Also ich glaube, viele verstehen das auch nicht so richtig. Das sieht man dann immer in Umfragen, wenn die Leute gefragt werden, für wen sie jetzt gestimmt haben und wie das eigentlich sich umsetzt. Natürlich lernt man das auch in der Schule, aber wenn man sich nicht wirklich für Politik interessiert, dann vergisst man das auch wieder und dann geht man einfach wählen und denkt, weil auf dem Wahlzettel auch Biden-Harris oder Trump-Pence steht, dass man jetzt direkt für die gewählt hat. und dann weiß man gar nicht genau, wie diese Mechanismen sind. Es ist auch wirklich eine große Herausforderung, wenn man sich in manchen Bundesstaaten jetzt die Wahlzettel anguckt. Wir haben jetzt schon ein paar Wahlen genannt. Eventuell müssen sie den Präsidenten wählen, ihren Senatssitz besetzen, ein Abgeordnetenhaus. Dann eventuell müssen sie ihren Gouverneur wählen in ihrem Bundesstaat, das Einzelstaatsparlament. Und dann werden auch auf lokaler Ebene manchmal Richterjobs gewählt oder auch School Boards, die also über die Lehrplanung in den Schulen entscheiden. Auch das wird demokratisch gewählt. Also da muss man eine Menge Kreuzchen machen, wenn man da am 3. November zur Wahl geht.
Herr Lammer, danke Ihnen fürs Erklären hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Gerne doch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ja, heute war es eigentlich ziemlich warm, so für Anfang November. Nur trotzdem, jetzt nochmal so auf die Idee zu kommen, eine Runde im See zu schwimmen oder so, ja, schwierig, oder? Also ich meine, es ist Herbst, das Wasser ist kalt, der Wind pfeift dann doch so ein bisschen durch die Gegend. Für Leute, die regelmäßig schwimmen gehen, ist das aber vielleicht doch gerade eine Option, auch weil eben jetzt mit den neuen Corona-Einschränkungen die Hallenbäder geschlossen sind. Unsere Reporterin Verena von Keitz aus dem Nova-Team hat sich heute nochmal beschäftigt mit diesem Thema. Verena, ist es wirklich so, dass jetzt mehr Leute draußen schwimmen gehen?
Also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen bei uns in Deutschland erst zeigen, weil es ja gerade ganz akut erst ist mit den Hallenbadschließungen. Aber in Großbritannien gibt es Zahlen, da sind im Oktober 4-mal mehr Menschen in freien Gewässern schwimmen gegangen als sonst, weil eben die Bäder geschlossen sind. Und ich würde mal sagen, man kann davon ausgehen, dass auch welche drunter sind, die das normalerweise vermutlich nicht unbedingt machen, draußen schwimmen zu gehen.
Und ist das eine gute Idee?
Also jetzt völlig untrainiert und unvorbereitet in den nächsten See zu springen, ist ja eigentlich nie eine gute Idee, auch im Sommer nicht. Aber wenn wir auf den Winter gucken, also selbst für Leute, die regelmäßig im Schwimmbad schwimmen gehen, da seien freie Gewässer im Herbst nicht ohne. Das hat mir Katharina Dauer erzählt. Sie ist technische Leiterin bei der DLRG-Ortsgruppe Kaub-Lorelei.
Ich habe eben mal nachgeschaut. Bei uns im Rhein in Kaub ist die Temperatur jetzt so ungefähr 13 Grad. Und ja, wenn man das schon mal so im Vergleich sieht, ist da schon ein Vollneoprenanzug empfohlen, sogar mit Kopfhaube und Neoprenschuhen.
Also sie sagt, weil du sonst beim Schwimmen in so kaltem Wasser schnell auskühlen kannst und da versucht dein Körper dann gegenzusteuern und hat dann weniger Energie übrig fürs Schwimmen. Das heißt, du bist schneller erschöpft. Also selbst wenn du zum Beispiel gewöhnt bist, im Freibad 1000 Meter, ich sag mal bei 19 oder 20 Grad Wassertemperatur zu schwimmen, dann schaffst du das im kalten Wasser eben nicht so weit, sagt sie.
Und man sollte wahrscheinlich auch nicht alleine schwimmen gehen, nehme ich mal an.
Nee, genau. Also am besten irgendwo, wo die Badestelle bewacht ist. Wobei natürlich jetzt im Herbst findest du da wahrscheinlich nicht mehr so viele.
Schwierig,
wo die DLRG dann da steht und zuguckt. Aber auf jeden Fall jemanden dabei haben ist immer eine gute Sache. Und es ist auch gut, dafür zu sorgen, dass du nach dem Schwimmen dich schnell wieder aufwärmen kannst. Wenn du draußen im kalten Wasser schwimmen warst, das sagt auch Conny Prasser aus Moritzburg in Sachsen. Sie ist Profi-Eis- und Langstreckenschwimmerin.
Warmer Tee auf jeden Fall ist sehr hilfreich. Man sollte die Sachen schon so hinlegen, dass man wirklich schnell reinkommt. Man sollte bequeme Sachen mitnehmen, also keine Jeans und keine Laufsocken oder sowas. Alles, was sehr locker sitzt und was man gut wieder anziehen kann. Notfalls auch mit zitternden Händen, denn das passiert auf jeden Fall dann irgendwann.
Genau, weil der Körper dann so ausgekühlt ist, dass er mit Muskelzittern sich wieder aufwärmen will. Conny Prasser schwimmt als Eisschwimmerin auch in Gewässern, deren Temperatur nur so 3 oder 5 Grad hat. Oh. Und das ohne Neopren, Sonja, ich sag dir.
Wahnsinn, ja.
Sie sagt, viel sei übrigens Kopfsache beim Temperaturempfinden. Und sie sieht es übrigens auch nicht ganz so kritisch wie Katharina Dauer vom DLRG. Sie meint, dass man auch bei 12 oder 13 Grad Wassertemperatur durchaus schon mal testen könnte, wie sich das anfühlt im Wasser, auch ohne Neopren, wenn man gesund ist und keine Herzprobleme hat zum Beispiel.
Aber das muss doch wehtun. Also wenn das Wasser so kalt ist und dann noch drin schwimmen, also halt mal deine Hand in irgendwie so eine Eiswürfelbox oder so, so in Eiswasser. Das ist ja schon saukalt.
Ja, genau. Also wenn es wirklich unter 10 Grad kalt ist, dann ist es wirklich auch, glaube ich, schmerzhaft.
Dann prickelt die Haut, die sticht wie Nadeln. Und das verändert sich von Minute zu Minute dann. Das Kälteempfinden. Nach ein paar Minuten wird es dann wieder schön, also so zwischen Minute 4 bis 10, würde ich mal sagen. Und bei unter 5 Grad ist es eigentlich ganz angenehm. Alles, was über 10 Minuten ist, ist dann schon was für die Profis, ist dann schon hart.
Also ja. Es ist angenehm zwischen Minute 4 und 10 bei unter 5 Grad, gut. Das muss man vielleicht mal so stehen lassen. Aber wie gesagt, sowas sollte man natürlich nicht ohne Vorbereitung und Training machen.
Ja, und wenn man das hört, finde ich, möchte man auch sofort zumindest warm duschen. Heiß weiß ich nicht, aber warm wäre ja auch schon mal eine schöne Sache.
Ja, das geht wahrscheinlich vielen so, dass allein schon diese Vorstellung, in diesem kalten Wasser sich aufzuhalten, zum Frieren führt. Man muss jetzt auch nochmal sagen, also schon Wasser, das jetzt 16 oder 17 Grad hat, ich weiß es vom Wellenreiten, da bin ich wirklich froh, wenn ich auch bei so einer Temperatur schon so ein 5 mm Neo anhabe. Aber wenn wir jetzt nochmal beim Schwimmen bleiben, das scheint einfach wirklich eine Faszination zu haben in der kalten Jahreszeit im freien Gewässer. Das sagt auch Katharina Dauer vom DLRG.
Ja, für mich das Spannende ist eigentlich immer dieser Nervenkitzel und so den Körper kennenzulernen, dass man sich auch die Kraft dann über so eine Strecke einteilen kann. Das ist halt ein tolles Gefühl. Und wenn man dann nachher aus dem Wasser aussteigt, dann weiß man auch, was man geschafft hat.
Aber wie gesagt, sowas nicht untrainiert machen, nicht alleine machen, immer in Begleitung und im Kopf haben, dass die Kälte den Körper besonders fordern kann und man sich eben nicht überschätzen darf, wenn man keine Erfahrung hat und nicht so trainiert ist.
Die Hallenbäder haben zu gut möglich, dass die Seen in den nächsten Tagen voller werden, so wie es in Großbritannien auch schon im Oktober gewesen ist. Infos waren das von unserer Reporterin Verena von Keitz, worauf ihr achten solltet, falls ihr das mal vorhabt. Ne? Schön vorsichtig sein, nicht untrainiert, nicht alleine machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich meine, wer jetzt mit 30 Leuten erwischt wird auf der Straße, da gibt es Ordnungsstrafen, oder wer ohne Maske erwischt wird. Aber ich will das nicht alles nur auf Strafe aufbauen, sondern ich glaube in einer Demokratie an die Kraft der Vernunft und der Verantwortung.
Angela Merkel hat sich heute mit dem Corona-Kabinett getroffen. Danach gab es noch eine Bundespressekonferenz, Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Und ihr habt es gerade gehört, ihre Haltung, Corona-Maßnahmen nur durchsetzen, indem man Strafen anordnet, das kann nicht der einzige Weg sein. Sie setzt da eben auf Vernunft und Verantwortung. Großer Schwenk jetzt nach Südkorea. Südkorea ist bis jetzt ja ganz gut durch diese Corona-Krise gekommen. Ein wichtiges Prinzip, was die verfolgt haben, die Regierung hat auf Vertrauen gesetzt und dass Menschen eben freiwillig mitmachen, auch bei Maske tragen. Lief bisher ganz gut. Jetzt hat die Regierung angekündigt, dass es doch Strafen geben soll bei denjenigen, die keine Maske tragen. Schade eigentlich. Geht's also doch nur mit Strafe?
Frühjahr 2020. Die Welt gerade ganz frisch geschockt von der Pandemie. Und dann verdutzt über Südkorea.
As the coronavirus pandemic keeps spreading, how is it that South Korea seems to have controlled it?
Der Eindruck, die haben so etwas wie disziplinierte Gelassenheit. Oder gelassene Disziplin, je nachdem.
People gathering in public places in South Korea's capital, enjoying the sunshine at the start of the annual May holiday period.
Selbst die Wahlen, mitten in der Pandemie, anscheinend kein Problem. Auch wegen der Masken. Dieser Koreaner erklärt, dass er extra mit Mund-Nase-Schutz und Face Shield zur Wahl gekommen sei. Das alles bislang auf Empfehlung. Das ändert sich jetzt. Ab dem 13.11. muss in Südkorea jeder, der in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Demos ohne Maske rumläuft, mit einer Strafe rechnen. 100.000 Won. Entspricht etwa 70 Euro. Bislang hatten Appelle und Empfehlungen offensichtlich ausgereicht, um Infektionen einzudämmen. Bislang.
Der entscheidende Begriff ist ja immer Motivation. Wie werde ich motiviert, um mein Verhalten zu ändern?
Michael Solker, Facharzt für Psychotherapie, Psychologie und Neurologie. Sein Spezialgebiet sind Suchterkrankungen und die Frage, wie man Verhaltensänderungen anstößt und verstetigt. Ähnlich der Frage, wie bringe ich eigentlich die Menschen dazu, Maske zu tragen?
Verhaltensänderungen, vor allem wenn sie ausgeprägt sind, die fallen dem Menschen schwer. Und wie alle Lebewesen, der Mensch ist belohnungsabhängig. Es gibt positive und negative Verstärker. Wie wir wissen, die negativen Verstärker sind strafbesetzt. Also entweder man verliert Geld oder man wird eingesperrt. Es ist eine Abschreckung verbunden. Für Verhaltensänderungen aussichtsreicher sind eigentlich positive Verstärker.
Psychologisch ist Zuckerbrot eben besser als Peitsche. Zumal die Alltagsmaske meine Atmung behindert, meine Brille beschlägt, ganz konkret. Und der Infektionsschutz sehr abstrakt bleibt. Persönliche Einschränkungen wiegen da psychologisch schwerer als der rationale Benefit für die Allgemeinheit.
Was man aus der klinischen Forschung weiß, Aufklärung alleine, also Wissensvermittlung, ist kein sehr aussichtsreiches Konzept oder sagen wir mal so, es langt nicht alleine. Bleib gerne nochmal beim Rauchen. Das Wissen alleine, dass ich vielleicht in 20, 30 Jahren ein hohes Risiko für Lungenkrebs habe, das führt in den wenigsten Fällen dazu, dass ich mein Verhalten ändere. Da kann man auch auf Zigarettenpackungen drucken, was man will. Man muss auch positive Verstärker setzen. Ich will das mal auf die Politikebene runterbrechen. Wenn ich jetzt sage, wir haben große Schwierigkeiten in den Schulen, aber als Belohnung werden wir die Schulen dafür digitalisieren, die werden ganz anders aussehen, als sie vorher ausgesehen haben, dann bietet man sozusagen auch eine positive Botschaft an.
Positive Verstärkung durch echte Anreize. Eine Strategie für eine bessere Welt danach. Davon war bis jetzt wenig zu hören. Also dann doch einfach negative Verstärkung.
Also eine Strafe ist einfach zu kommunizieren. Jeder weiß, was gemeint ist. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, als die Gurtpflicht eingeführt wurde, da gab es auch Widerstände und ärztliche Atteste, dass man keinen Gurt anlegen soll und so weiter. Also letztlich hat sich das dann durchgesetzt. Ist ja auch eine abstrakte Gefährdung und da hat eine gewisse Geldstrafe geholfen.
Eine Maskenpflicht gesellschaftlich durchsetzen, das ist die Summe vieler persönlicher Verhaltensänderungen. Das gelingt durch Appelle und Aufklärung plus Verstärker. Besser, sagt Zeuker, sind positive Verstärker. Wenn es keine im Angebot gibt, müssen negative her. Aber
Strafen haben natürlich auch Nachteile. Erstmal sind sie nur begrenzt wirksam, das schleift sich ab. Dann muss es auch durchgesetzt werden. Die Menschen müssen das Gefühl haben, das geht wirklich gerecht zu. Das ist eine erzwungene Verhaltensänderung, aber nicht eine, die, ich darf sagen, von ganzem Herzen kommt.
Von ganzem Herzen kann die Reaktion auf die Strafe kommen. Mögliche Nebenwirkungen, Wut, Trotz, Rebellion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.